Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung: Bessere Führungsarbeit. Die neue Bundespräsidentin Doris Leuthard will mehr Zeit für die Diskussion von Grundsätzlichem. Wir beleuchten das Thema Regierungsreform. Andere Kandidaten bitte. Die Ministerliste des afghanischen Präsidenten Karzai wird vom Parlament zu 3/4 abgelehnt. Von Luzern gegen Litau zu. Luzern vergrößert sich und will noch weiter wachsen, bis hin zur Großstadt. Und wieso mit illegalen Drogen handeln, wenn es illegalen Medikamentenhandel gibt?
Die Margen bei den Medikamentenfälschungen sind bis 10-mal höher als im illegalen Drogenhandel und das verbunden mit den milderen Strafen.
Die Vorteile der Medikamentenfälschung und die Probleme damit. Thema im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Nadja Ruch mit dem Nachrichtenüberblick.
Das afghanische Parlament hat die meisten Minister für die neue Regierung abgelehnt, die Präsident Karzai vorgeschlagen hatte. Nur 7 der 24 Nominierten erhielten die Zustimmung des Parlaments. Im Amt bestätigt wurden der Innenminister und der Verteidigungsminister. Beide werden von den westlichen Staaten unterstützt. Der einzigen Frau in der bisherigen afghanischen Regierung verweigerte das Parlament dagegen eine zweite Amtszeit. Für den fehlgeschlagenen Anschlag auf ein US-Flugzeug in Detroit sei die Terrorbewegung Al-Qaida verantwortlich. Dies sagte US-Präsident Barack Obama in seiner wöchentlichen Radioansprache. Bisher hatten US-Behörden nur von Verbindungen zur Terrorbewegung gesprochen, wobei sich Al-Qaida selber bereits Anfang Woche zum Anschlag bekannt hatte. Al-Qaida habe den nigerianischen Attentäter in Jemen ausgebildet und bewaffnet. Dieser Ableger des Terrornetzes in Jemen werde zur Rechenschaft gezogen, so Obama. Zugleich machte Obama klar, dass das US-Sicherheitssystem verbessert werden müsse. Am Dienstag soll es deshalb im Weißen Haus eine Krisenkonferenz mit den Chefs der Sicherheitsbehörden geben. Obama hatte deren Arbeit bereits früher scharf kritisiert. Nach dem Angriff auf den dänischen Zeichner Kurt Westergaard ist der Täter wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Er war gestern Abend mit Axt und Messer bewaffnet in das Haus des Mohammed-Karikaturisten Westergaard eingedrungen. Dieser konnte sich jedoch verbarrikadieren. Kurz darauf traf die Polizei ein und überwältigte den Täter. Laut dem dänischen Geheimdienst ist der Mann gebürtiger Somalier und legal in Dänemark. Man habe ihn seit längerem beobachtet, im Zusammenhang mit Drohungen gegen den Karikaturisten und weil er eine Gruppe mit terroristischem Hintergrund angehören könnte. In Libyen ist ein Prozess gegen einen der beiden festgehaltenen Schweizer um 2 Wochen verschoben worden. Dann müsse der Angeklagte aber am Prozess teilnehmen und vor Gericht erscheinen. Dies verlange der Richter, sagte der libysche Anwalt des Schweizers gegenüber Nachrichtenagenturen. Libyen wirft den Festgehaltenen illegale wirtschaftliche Tätigkeit vor. Der Prozess gegen den zweiten Schweizer soll morgen stattfinden, so der Anwalt. Beide Schweizer befinden sich in der Schweizer Botschaft in Tripolis. Sie können Libyen seit 1,5 Jahren nicht verlassen. Am Genfer Flughafen haben Angestellte der Bodenabfertigung gestreikt. Einige Flüge waren deshalb verspätet und Passagiere mussten länger auf ihr Gepäck warten. Rund 150 Mitarbeiter protestieren gegen schlechte Arbeitsbedingungen und verlangen einen Gesamtarbeitsvertrag. Die Betreiber des Flughafens Genf bezeichneten den Streik an einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres als komplett unverantwortlich. Zum Sportgeschehen des Tages. Im Eishockey kämpfen 4 Mannschaften um den ersten Sieg im neuen Jahr: Freiburg gegen Rapperswil-Jona und die ZSD Lions gegen Lugano. Fritz Bischoff mit den Einzelheiten.
Fribourg und die ZSC Lions sind die ersten Sieger des Jahres. Nein, nicht Fribourg, sondern Rapperswil-Jona Lakers und die ZSC Lions sind die ersten Sieger des neuen Jahres. Fribourg verliert nämlich in der Verlängerung gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 3-4. Noch in der letzten Minute lagen die Freiburger mit 3-2 vorne. Dann, wenige Sekunden vor Schluss des Spiels, gelang Korsin Kasut, der Treffer zum 3:3 und nur 27 Sekunden später in der Verlängerung war es Thomas Pöck, der den Siegtreffer für die St. Galler erzielte. Etwas klarer war die Angelegenheit zwischen den ZSC Lions und Lugano. 5:2 hieß es am Ende. Nach dem 2:2 waren es zwei Tore von Patrick Bertschi, die die Entscheidung herbeiführten. Die auf heute vorgesehene Qualifikation für das dritte Springen der Vier-Schanzentournee in Innsbruck ist wegen ungünstiger Windverhältnisse abgesagt worden. Die Qualifikation soll morgen Sonntag um 12 Uhr nachgeholt werden. Das eigentliche Springen beginnt dann um 13.45 Uhr. Der Langlaufstar Peter Nordhüg hat nach dem Prolog auch das zweite Teilstück der Tour de Ski gewonnen. Dario Colonia ist im Schlussteil der ersten Etappe wegen eines Sturzes auf den 12. Platz zurückgefallen. Im Handicap-Rennen über 15 Kilometer in klassischer Technik büßte der Erste des Vorjahres wegen seines Missgeschicks 17 Sekunden auf den Sieger ein. Als 33. des Prologs stieß Kurt im Perl auf den 16. Platz vor. An den Schweizer Bobmeisterschaften in St. Moritz haben Beat Hefti und Thomas Lampater den Titel mit dem Zweier auf souveräne Art und Weise erfolgreich verteidigt. Auf Platz 2 fuhren Ivo Rüegg und Thomas Küttner. Roger Federer gewinnt in Doha das Spiel um Platz 3 gegen den Spanier David Ferrer in 2 Sätzen und feiert damit nach der Niederlage gegen Robin Söderling den ersten Saisonsieg.
Das Wetter. In der Nacht ist es oft klar und es wird sehr kalt. Im Mittelland liegen die Werte um minus 6 Grad, in den Hochtälern bei minus 25 Grad. Morgen ist es oft sonnig, trotz Nebelfeldern über dem Mittelland. Die Höchstwerte liegen bei minus 1 Grad. Im Süden ziehen einige Wolkenfelder vorbei, sonst ist es aber oft sonnig bei Temperaturen um 4 Grad. Am Montag setzt von Westen her leichter Schneefall ein bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Im Süden ist es oft bewölkt, aber meist trocken bei etwa 3 Grad.
Regierungsreform. Bundespräsidentin Leuthard fordert nichts Neues, aber etwas Wichtiges. Hintergrund. Regierungsreform der anderen Art. Das afghanische Parlament lehnt 17 von 24 Karzai-Ministern ab. Gutes Zeichen, meint unsere Gesprächspartnerin. Medikamentenfälschungen. So gefährlich wie gefälschte Drogen, nur einträglicher. Gemeindezusammenlegung. Litau gehört jetzt zu Luzern und marschierte gleich dorthin. Wir gingen mit. Schließlich der Weg in die Wiener Hofburg. Für Habsburger ist der gesperrt. Eine Verfassungsdebatte zwischen österreichischen Republikanern und Kaiserenkeln. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können, auf deres.ch. 2009 war ein schwieriges Jahr für den Schweizerischen Bundesrat. Vom Bankgeheimnis und seinem Untergang bis zu den Libyen-Geiseln und ihrer andauernden Gefangenschaft war die Landesregierung an allen Fronten gefordert. Eine klare Strategie war nicht immer erkennbar. In Zukunft solle der Bundesrat eine deutlicher spürbare Führungsrolle wahrnehmen. Das ist das erklärte Ziel der neuen Bundespräsidentin Doris Leuthard, wie sie es heute in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS formuliert hat. Deshalb habe für sie Regierungsreform oberste Priorität. Nicht eine neue Forderung, aber ein neuer Anlauf. Elmar Plotzer mit Zusammenhängen.
Die Arbeitslast der 7 Bundesräte ist groß. Manchmal zu groß, meint Bundespräsidentin Doris Leuthard. Vor lauter Detailarbeit habe die Landesregierung zu wenig Zeit, sich Gedanken über die grundsätzliche Stoßrichtung der Politik zu machen, sagte sie in der heutigen Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. Der Bundesrat sei teilweise an seine Grenzen gekommen.
Wir haben zum Teil Bundesratssitzungen mit 160 Geschäften. Und da bleibt dann einfach zu wenig Raum für Fragen, wie lösen wir jetzt die Klimafragen von der Zukunft? Was treibt die Schweiz bei an Entwicklungszusammenarbeit? Was machen wir, um die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen? Das kann man nicht mit 20 Minuten an einer Sitzung lösen.
Das Problem hat der Gesamtbundesrat erkannt. Im August erteilte er dem Justizdepartement und der Bundeskanzlei den Auftrag, bis zum nächsten Frühling Vorschläge für eine Regierungsreform auszuarbeiten. Es sei auf jeden Fall notwendig, die internen Arbeitsabläufe in den Departementen zu optimieren, sagt Doris Leuthard. Denn so könne der Bundesrat etwas entlastet werden.
Wir haben Amtsdirektoren, Kaderleute und die werden müssen ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, dass sie gewisse Projekte vorantreiben, ohne dass wir bei allen Details schon involviert sind.
Solche organisatorischen Reformen kann der Bundesrat zu einem grossen Teil in eigener Regie beschließen. Das wird politisch auch keine grossen Kontroversen hervorrufen. Umstrittener ist die Frage, ob man bei einer Regierungsreform grundsätzlicher vorgehen soll. So steht die Idee im Raum, das Amt des Bundespräsidenten zu stärken, mit einer längeren Amtszeit. Doris Leuthard hat Sympathien für diese Idee.
Ich glaube dennoch, wenn wir die Rolle vom Bundespräsidium stärken wollen, gibt es wahrscheinlich eine Verlängerung von der Dauer. Weil nur so können sie Kontakte, die sie schmiedet mit Kolleginnen und Kollegen vom Ausland, in einer Kontinuität pflegen.
Das wäre eine Abkehr von der traditionellen Vorstellung, wonach die Schweizer Regierung keine dominierende Figur brauche. Und dafür bräuchte es eine Verfassungsänderung. Und so hat bei der Regierungsreform auch das Parlament ein Wörtchen mitzureden. Dass eine Regierungsreform nötig sei, finden Parlamentarierinnen und Parlamentarier praktisch aller Parteien. Ob ein stärkerer Bundespräsident die Lösung wäre oder die Vergrößerung des Bundesrates auf 9 Mitglieder, da gehen die Meinungen aber auseinander. Überhaupt keine institutionelle Regierungsreform will die SVP, die lieber die Volkswahl des Bundesrates propagiert. Es ist daher durchaus möglich, dass die Ideen für eine Regierungsreform einmal mehr politischen Streitigkeiten zum Opfer fallen könnten. Regierungsreformen sind in der jüngeren Geschichte der Schweiz immer wieder gescheitert. Die Frage ist, ob die Libyen- und die Bankenkrise jetzt zu einem Umdenken geführt haben.
Es hätte eine Routinesitzung werden sollen im afghanischen Parlament und es wurde eine Monsterdebatte. Die Sitzung musste schließlich um 6 Stunden verlängert werden, bis die Mitglieder der neuen Regierung Karzai durchgenommen waren. Und am Schluss fielen 17 von 24 durch. Unter anderem wurde der umstrittene, der berühmt-berüchtigte Kriegsfürst Ismail Khan aus Herat von der Liste gestrichen. Auch die einzige Frau auf der Liste schaffte es nicht. Ich fragte Britta Petersen, die in Delhi für verschiedene Zeitungen arbeitet und Afghanistan kennt, wie schätzen Sie diesen Vorgang ein?
Ja, ich glaube, das ist sicherlich falsch gewesen zu meinen, dass es sich dabei um einen kurzen Vorgang handeln würde. Wenn man das in Afghanistan verfolgt hat in den letzten Jahren, waren viele von Karzais Ministern immer umstritten gewesen und so ist es natürlich in dieser jetzigen Regierung auch. Und ich denke, es ist auch insgesamt positiv einzuschätzen, dass das Parlament von seiner Möglichkeit Gebrauch macht, bei der Regierungsbildung mitzuwirken.
Ist es für Karzai positiv einzuschätzen oder haben diejenigen recht, die sagen, er war vorher schon schwach, jetzt ist er noch schwächer, er soll gehen?
Ich glaube weder noch, es ist kein Urteil über Karzai, sondern es ist offensichtlich ein Urteil über bestimmte Leute, die er vorgeschlagen hat. Wenn man zum Beispiel den Fall Ismail Khan nimmt, ein Warlord aus Herat, der hochgradig umstritten ist und wenn man weiß, wie unbeliebt die Warlords in der afghanischen Bevölkerung sind, dann ist das sicherlich ein gutes Signal, was das Parlament dort gesetzt hat, Ismail Khan abzulehnen. Ein anderes Beispiel ist die Ablehnung der Frauenministerin Razanfar, die von allen afghanischen Frauenaktivistinnen in den letzten Jahren als untätig und unfähig eingeschätzt worden ist. Sie stammt aus einer großen industriellen Familie, die der Regierung sehr nahe steht und hat kaum Signale setzen können für die afghanischen Frauen. Und das wird sicherlich auch von Feministinnen in Afghanistan begrüßt werden. Insofern ist das teilweise durchaus ein Sieg für die Zivilgesellschaft.
Sie sehen einen positiven Schritt in dem Ganzen. Das afghanische Parlament nimmt seine Kontrollfunktion wahr, geht kritisch über diese Kabinettsliste. Die Frage ist, was bleibt am Ende? Wie geht es jetzt weiter?
Ja, das muss man dann halt mal abwarten. Es gab ja offensichtlich auch einige Entscheidungen, die durchaus schwierig zu beurteilen sind. Der Kandidat, der für das Amt des Informationsministers vorgesehen war, hatte durchaus einige Unterstützer, auch unter Medienaktivisten. Was jetzt wahrscheinlich passieren wird, ist, dass diese Verhandlungen in eine neue Runde gehen werden. Karzai wird sich anschauen, welche von denen, die abgelehnt worden sind, er unbedingt behalten will. Und dann geht das Horse-Trading, also das Verhandeln hinter den Kulissen los. Und da wird wahrscheinlich dann auch, wenn man zumindest das, was in der Vergangenheit passiert ist, zum Maßstab nehmen kann, Geld fließen.
Wie sehen Sie denn die Perspektiven für das Land jetzt in dieser Situation? Man wählt eine neue Regierung einfach ein bisschen später. Sie haben jetzt gesagt, es fließt jetzt vielleicht ein bisschen Geld, es wird Neues möglich und Karzai bleibt und das wird alles zum Funktionieren kommen.
Ja, es wird sehr stark davon abhängen, in den nächsten Jahren, ob es Karzai gelingt, das Vertrauen, was durch die Wahlfälschung in ihn verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Und mit dem Kabinett, was er zusammengestellt hat, ist das halt wirklich nur teilweise gelungen. Es gibt einige Leute dort, die nicht unfähig sind. Es gibt aber natürlich jede Menge andere, die sehr stark aus der Vergangenheit belastet sind, wie zum Beispiel Ismail Khan. Und ich denke, Karzai wird noch einiges tun müssen, um das Vertrauen, das er verloren hat, wiederherzustellen.
Hat er denn Alternativen? Gibt es Alternativen zu den Leuten, die er jetzt verloren hat?
Das wird sehr stark davon abhängen, wie sehr es ihm gelingt, die Amerikaner davon zu überzeugen, ihn zu unterstützen. Denn einer der Gründe dafür, dass er so viele Warlords sich ins Kabinett geholt hat, und zwei der wichtigsten Warlords, die standen ja jetzt hier auch gar nicht zur Debatte, das sind die beiden stellvertretenden Präsidenten, Fahim und Khalili, die ja sozusagen gesetzt waren und über die das Parlament nicht abstimmt. Das wird sehr stark davon abhängen, ob die Amerikaner ihm signalisieren, dass sie ihn unterstützen mit dem, was er tut. Denn was Karzai gemacht hat in den vergangenen Jahren, ist, seine Machtbasis zu afghanisieren. Und das liegt unter anderem daran, dass die Amerikaner ihm Anfang vergangenen Jahres signalisiert haben, wir machen so, wie du es bisher gemacht hast, nicht mehr weiter mit dir. Sie haben aber auch keine klaren Signale gesendet, was sie denn eigentlich wollen. Und das hat dazu geführt, dass Karzai sich gezwungen sei, jede Menge Warlords sich in sein Kabinett zu holen, um seine Machtbasis vor Ort zu sichern. Denn man darf nicht vergessen, Karzai hat im Grunde genommen keine eigene Armee, mit der er seine Präsidentschaft verteidigen könnte.
Britta Petersen in Delhi. Nächstes Thema, gefälschte Medikamente. Der Klassiker auf diesem Gebiet ist Viagra. Das Medikament zur Steigerung der männlichen Potenz wird so oft gefälscht wie kein zweites. Und betrieben wird der sehr lukrative Handel, vor allem übers Internet. Aber gefälschte Medikamente gibt es nicht nur im Internet zu haben und es geht auch nicht nur um sogenannte Lifestyle-Produkte. In der EU sind schon gefälschte Krebsmedikamente oder auch Psychopharmaka aufgetaucht, Fälschungen, welche bis in die Apothekenregale gelangt waren. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler über ein gefährliches, aber halt lukratives Geschäft.
Es ist nicht immer das drin, was draufsteht. Das kann bei Medikamenten sehr gefährlich sein. Ruth Mosimann, die sich beim Heilmittelinstitut Swissmedic mit illegalen Arzneimitteln beschäftigt, ist alarmiert.
Zum Teil hat es gar keinen Wirkstoff drin, einen falschen Wirkstoff oder zu viel Wirkstoff. Das ist wie russisches Roulette für die Gesundheit.
Trotz der Gesundheitsrisiken, das Geschäft mit gefälschten Medikamenten boomt. Offizielle Zahlen liegen zwar keine vor, aber amerikanische Experten gehen davon aus, dass 2010 weltweit Medikamente im Gesamtwert von 75 Milliarden US-Dollar gefälscht werden. Und dass das äußerst lukrativ ist, daran zweifelt niemand. Thomas Kuhni vom Branchenverband Interpharma vergleicht dieses Geschäft gar mit dem Drogenhandel.
Die Margen bei den Medikamentenfälschungen sind bis 10-mal höher als im illegalen Drogenhandel. Und das verbunden mit den milderen Strafen ist ein erschreckender Anreiz, dass man eben mehr Fälschungen macht.
Thomas Kuhni hat sich in den letzten Jahren intensiv mit Medikamentenfälschungen beschäftigt, als Vorstandsmitglied des Vereins Stop Piracy, der Fälschungen und Piraterie jeglicher Art bekämpft. Aus dieser Arbeit weiß er, hinter gefälschten Medikamenten stecken meist hochprofessionell organisierte internationale Netzwerke.
Produktionsstätten findet man in erster Linie in Asien und oder Lateinamerika. Die Tabletten werden dann verschickt weltweit nach beispielsweise Russland, Mexiko, Brasilien, aber auch in asiatischen Ländern werden dort umgepackt. Und die Destinationen der internationalen Medikamentenfälscher, die sind dann immer häufiger in den Industrieländern, da wo sie mit diesen Fälschungen auch Geld verdienen können.
Und Geld verdienen lässt sich vor allem mit teuren Medikamenten, etwa solche gegen Krebs. Medikamente zu fälschen sei ein Kinderspiel, sagt Andrew Jackson. Er ist bei Novartis für Sicherheitsfragen verantwortlich.
I mean, you could argue that to copy a liquid, you need access to running water. And also it's very easy to copy the packaging. You just really need access to a good computer with a high quality printer.
Im Grunde genommen bräuchten die Fälscher lediglich Zugang zu Wasser, um ein Flüssigmedikament, etwa ein Injektionsmittel, nachzuahmen. Und Zugang zu einem Drucker, um die Packung zu kopieren, so Andrew Jackson überspitzt. Schwieriger ist es, die Fälschungen zu verkaufen. Vieles läuft hier übers Internet. In England und Deutschland aber ist es Fälschern auch schon gelungen, gefälschte Medikamente in die legalen Verkaufskanäle einzuschleusen, via Groß- und Zwischenhändler. Nur dank aufmerksamen Apotheken konnten die gefälschten Medikamente noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen werden. Dass die Schweiz bisher von einem ähnlichen Zwischenfall verschont blieb, ist für Ruth Musimann von Swissmedic kein Zufall. In der Schweiz seien weit weniger Zwischenhändler im Medikamentengeschäft tätig und diese würden zudem strenger kontrolliert als in der EU.
Zum Beispiel Zwischenhandel. Also wenn eine Firma mit Arzneimitteln handelt, die sie dann physisch gar nicht bei sich haben, sondern nur weiterverkaufen, das ist in der Schweiz auch bewilligungspflichtig und in Europa noch nicht.
Hier setzt nun ein EU-Gesetzesentwurf an. So soll künftig haften, wer gefälschte Medikamente weiterleitet. Auch die Schweiz ist aktiv, denn auch hierzulande sind die Patienten nicht gefeit vor Medikamentenfälschungen, etwa wenn sie im Internet bestellen. Im Europarat, wo die Schweiz derzeit den Vorsitz hat, verlangt die Schweiz härtere Strafen für Medikamentenfälscher und eine bessere internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den illegalen Handel. Die Pharmafirmen ihrerseits wehren sich gegen die Konkurrenz, indem sie Verpackungen etwa mit Wasserzeichen, reflektierenden Pigmenten oder Strichcodes kennzeichnen. Alles Versuche, den Fälschern das lukrative Handwerk zu legen.
Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Über Nacht ist Luzern zur siebtgrößten Schweizer Stadt geworden, durch die Fusion mit der Agglomerationsgemeinde Litau. Mit neu 76'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Luzern seit dem 1. Januar grösser als St. Gallen. Fusionsbefürworter verbinden mit dieser neuen Grösse auch grosse Hoffnungen. Luzern soll gestärkt und selbstbewusster als bisher auftreten und vor allem in nicht allzu ferner Zeit noch stärker wachsen, zu einer regelrechten Grossstadt oder so. Andrea Keller.
Offiziell gefeiert wurde das neue Luzerner Selbstbewusstsein gestern Abend mit einem 4 Kilometer langen Fusionsmarsch vom Litauer Gemeindehaus bis zum Luzerner Rathaus. Der Publikumsaufmarsch übertraf die Erwartungen der Behörden. Über 800 Menschen machten sich gemeinsam auf den Weg. In welche Richtung genau die Reise geht, brachte selbst der Stadtpräsident Urs W. Studer bei seiner Willkommensrede kurzzeitig durcheinander.
Jetzt nehmen wir gerade nachher alle zusammen den Weg nach Litau unter die Füsse. Und nach Luzern. Deutsche Versprecher.
Auch anhaltender strömender Regen tat der ausgelassenen Feststimmung keinen Abbruch. Hier und da war aber doch etwas Wehmut spürbar.
Das ist doch etwas Altes, was man abgeben muss. Ja, das ist irgendwie schon noch ein bisschen heiss. Das heisst nicht mehr Litau. Das ist, Zeug kommt auf Luzern rein. Man muss auf Luzern schon den Weg unternehmen. Und ich hoffe, dass es einfach gleich gut rauskommt.
Gegner der Fusion hatten sich bis zuletzt gegen den Zusammenschluss gewehrt. Litau, kritisierten die einen, treibe den tieferen Steuerfuss der Stadt in die Höhe. Die konservative Agglomerationsbevölkerung passe nicht zur fortschrittlicheren Stadt. Luzern, befürchteten die anderen, wolle sich durch die Fusion nur neues Bauland sichern. Litau ziehe den Kürzeren und verliere seinen traditionellen Dorfcharakter. Der bisherige Litauer Gemeindepräsident Josef Wicki weiß um diese Ängste. Mit zahlreichen, ganz konkreten Massnahmen habe man versucht, diese zu entschärfen.
Wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, dass man da, wo man wohnt, wo man das Stück Heimat fühlt, dass das nicht aufgegeben wird. Wir legten Wert darauf, dass zum Beispiel die Ortsnamen, die Ortstafeln bleiben, dass immer das Quartier, die Stadt bleibt, dass die Vereine weiterhin im gleichen Ausmaß unterstützt werden, so dass der Charakter und die Eigenheit der Dorfschaft erhalten bleibt.
Bei der Abstimmung haben die Litauer der Fusion sehr klar zugestimmt, die Luzernerinnen und Luzerner klar. An der gestrigen Feier zeigte sich, dass sich alle den einen oder anderen Vorteil erhoffen, je nach Alter und Lebenssituation.
Gerade mit der Schule, so mit dem Lager.
Für Skilager. Und ja, ich finde es das besser, dass wir jetzt auch wieder mal gehen können. Ah ja, und im Kinderparlament können wir uns jetzt auch anmelden.
Weil das für Litauen und für die Region besser ist. Dass das stärkeren Einfluss hat, schweizerisch auch.
Für mich ist einfach der Gegenpol zu Zürich, zu der Wirtschaftsmetropole Zürich, sehr wichtig. Und das schaffe ich nicht Gemeinden allein, sondern da muss der Kanton gestärkt werden, das Zentrum muss gestärkt werden, Luzern als Ganzes in dem Sinn.
Also ich würde sagen, die Grossstadt Luzern gründen.
Die Fusion Luzern-Litau entspricht einem schweizweiten Trend. 40 Gemeinden haben im Laufe des letzten Jahres fusioniert, so viele wie noch nie. Ohne Wachstum, ist der Luzerner Stadtpräsident Urs W. Studer überzeugt, hätten kleinere Städte und Regionen wie Luzern wenig Chancen.
Es gibt in dem Land der Schweiz noch 42 weitere Agglomerationsräume, die mit uns in einem nationalen Wettstreit sind. Ganz abgesehen von der internationalen Konkurrenz, die auch nicht schläft. Und von daher gesehen bin ich der Überzeugung, dass es wertvoll ist, wenn Luzern tatsächlich eine größere Stadt wird.
Es geht darum, Synergien besser zu nutzen. So könne die Qualität der Dienstleistungen gehalten werden, bei gleichbleibendem Steuerfuß für mehr Einwohnerinnen und Einwohner. Die Luzerner Stadtregierung ist überzeugt von Wachstum und liebäugelt bereits mit weiteren Zusammenschlüssen. Abklärungen mit den Gemeinden Adligenswil, Ebikon, Emmen und Krient sind bereits am Laufen. Falls die Bevölkerung grünes Licht gäbe, würde Luzern dann mit 150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zur viertgrößten Schweizer Stadt.
Zentralschweiz-Korrespondentin Andrea Keller. Während Jahrhunderten beherrschte die Adelsdynastie der Habsburger bedeutende Teile Europas. Die Nachkommen des Hauses Habsburg können dieser vergangenen großen Macht nur noch nachtrauern. In Österreich ist ihnen laut Verfassung sogar ein Recht versagt, das allen anderen Staatsbürgern zusteht, das Recht, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Habsburger dürfen das nicht. Es sei Zeit, das zu ändern, fanden zwei Nachkommen des Hauses Habsburg-Lothringen und verlangten die Aufhebung des Verbots. Das Verfassungsgericht hat sie nun abblitzen lassen. Vorläufig. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Abkömmlinge der Habsburger dürfen Parlamentarier werden, Ministerin oder gar Bundeskanzler, aber nicht Staatsoberhaupt, ja nicht einmal dafür kandidieren. So steht es seit 1919 in Österreichs Verfassung. Man wollte damals nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs verhindern, dass die einstige Herrscherfamilie die neue Republik repräsentieren könnte. Immerhin hatte der letzte Kaiser Karl nach seinem Sturz noch zweimal versucht zu putschen und die Macht wieder an sich zu reißen. Nicht, dass Ulrich Habsburg-Lothringen oder seine Schwiegertochter Gabriele Habsburg-Lothringen geborene Wetschnig heute Putschpläne hegen. Aber beide stört, dass sie in Sippenhaftung genommen sind. Es gehe nicht an, dass Habsburg-Enkel oder Schwiegertöchter derart in ihren Rechten beschnitten würden. 90 Jahre nach dem Ende der Habsburg-Monarchie sei, so ihre Argumentation, ein solcher Kandidaturausschluss sachlich nicht mehr begründbar und stehe auch im Widerspruch zum freien und demokratischen Wahlrecht. Doch das Verfassungsgericht wies jetzt die Beschwerde ab, gab den beiden Habsburg-Nachfahren jedoch den Rat, trotzdem zu kandidieren. Falls diese Kandidatur von der Wahlkommission abgewiesen oder ihre Wahl zum Bundespräsidenten gar annulliert werden würde, dann könnten sie sich wieder ans höchste Gericht wenden, um eine allfällige Verletzung der Menschenrechte einzuklagen. Der Anwalt von Ulrich Habsburg hat nun bekannt gegeben, dass sein Mandant im Frühling kandidieren werde und dann mal schaue, was passiere. Der Anwalt appellierte aber auch an die Politik, diesen sinnlosen Umweg doch zu verkürzen und das Kandidaturverbot aus der Verfassung zu streichen. Dafür braucht es im Parlament allerdings eine Zweidrittelmehrheit. Während die Grünen aus grundsätzlichen demokratiepolitischen Erwägungen und die Rechtsparteien aus eher nostalgischen Gründen das Verbot aufheben wollen, zögern Konservative und Sozialdemokraten noch. Das sei ein heikles Thema und für ein Husch-Pfusch-Verfahren sei man nicht zu haben. Dessen ungeachtet wollen die Grünen noch im Januar im Parlament den Antrag stellen, das Verbot sei aufzuheben. Wie auch immer das Parlament entscheidet, der gegenwärtige Präsident Heinz Fischer will im April für eine zweite Amtszeit antreten. Laut Umfragen wird der Sozialdemokrat Heinz Fischer die Wahl gegen wen auch immer deutlich gewinnen und sein Amt in der Hofburg, dem ehemaligen Sitz der Habsburg-Kaiser, behalten.
Auslandredaktor Joe Schelbert. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Jan Gröbler. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.